Radio 1. Hörbar Rust.
Herzlich willkommen. Es geht los mit den Temptations und Masterpiece. Die Temptations mit Masterpiece. Herzlich willkommen nochmal zur Hörbar Rust, immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr. Mein heutiger Gast gilt vielen als das moralische oder wenigstens integere Korrektiv der Medienbranche. Seine außergewöhnlich gute Beobachtungsgabe und seine Formulierungskunst setzt er ein, um hochkomplexe, aber auch höchst banale Themen so aufzubereiten, dass sie beim Leser irgendetwas zwischen Erkenntnis, Labsal und Schadenfreude auslösen. Was jetzt so theoretisch klingt, werden wir in den kommenden 2 Stunden mit praktischen Geschichten anfetten, ist doch klar.
Hörbar Rust. Heute mit Stefan Niggemeier, 42, Journalist, Buchautor und Blogger. Der gebürtige Haderberger besucht das Gymnasium in Osnabrück und arbeitet bei der Neuen Osnabrücker Zeitung, bevor er sich an der Deutschen Journalistenschule in München ausbilden lässt. Es folgen verschiedene Stationen. 2 Jahre schreibt Niggemeier für die Süddeutsche Zeitung, wird 2001 verantwortlicher Medienredakteur der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und ruft 2004 den Bildblog ins Leben. Ein digitales Korrektiv, das sich höchst kritisch mit dem Journalismus der Springerpresse beschäftigt. Inzwischen arbeitet der vielfach ausgezeichnete Journalist für den Spiegel. Er ist ein Fernsehprofessor, kennt und weiß alles oder vieles. Aber was weiß man schon über ihn? Bald mehr. Stefan Niggemeier, jetzt zu Gast an der Hörbar Rust auf Radio 1.
Willkommen nochmal, Stefan.
Danke für die Einladung.
Erster gebürtiger Haderberger in 10 Jahren.
Ja, liegt bei Osnabrück. Ist inzwischen auch Georgsmarienhütte, war aber damals noch selbstständig.
Ich habe gelesen, dass am Tag deiner Geburt minus 1,5 Grad war es kalt und 2 Zentimeter Schnee lagen in der Region. Hat man dir davon berichtet?
Ja.
Wirklich?
Ja, weil das Krankenhaus, in dem ich geboren wurde, tatsächlich auf einem Berg lag und mein Vater also da mit dem Auto dann durchaus Bammeln hatte, da hochzukommen. Also das hat man mir erzählt. Ich weiß nicht mehr genau, ob da jetzt viel Schnee lag oder so, aber das war aufregend genug.
Also hat deine Mutter auf dem letzten Drücker sozusagen noch schnell ins Krankenhaus gebracht.
Genau.
Ich fand das faszinierend. Ich habe so, Langeweile wäre jetzt das falsche Wort, aber ich habe jetzt so aus so einem Gedanken heraus gedacht, kann man wohl herausfinden, was für ein Wetter war? Und dann habe ich das ein bisschen gegoogelt und dann bin ich auf eine Seite gestoßen, wo man jeden Tag zurückverfolgen kann, die letzten 120 Jahre. Also wer interessiert ist daran zu wissen, wie das Wetter war in der Region, als er zur Welt kam, der siehe bitte nach unter www.wetterzentrale.de. Dort kann man sein Datum eingeben. Ein Geburtsdatum und ja, ganz unglaublich.
Ist aber toll, hat mich auch noch niemand drauf angesprochen.
Es geht auch um Tiefgreifenderes.
Ja, ich merke das.
Sei darauf gefasst. Du bist Journalist und du bist, Menschen sagen Internetverbesserer. Manche sagen Medienkritiker. Welches ist dein liebstes Wort für das, was du da tust?
Ja, Medienkritiker trifft das schon irgendwie. Das hat, wenn man das so erzählt, auch so moralisch. Ich habe immer das Gefühl, dass das ein bisschen falsch meine Motivation wiedergibt. Also ja, ich möchte irgendwie schon die Welt verbessern. So ganz ursprünglich war das, glaube ich, mal meine Motivation, Journalist zu werden. So im Kleinen und im Größeren. Es ist aber dann im Alltag ganz oft auch einfach, ich sehe was, ich ärgere mich und dann ist das aufzuschreiben die beste Form, damit umzugehen. Also ich glaube, ich trage nicht diesen Anspruch, dieses Moralische in so einer Form. Nur es ist wirklich oft ganz banal, dass ich denke, was ist das denn für ein Mist, das will ich jetzt aber aufschreiben.
Also es hat nichts Altruistisches, es ist total egoistisch, Nein. dass du sozusagen diesen Job als Ventil für deinen Missfallen.
Ich glaube, die Grundlage ist dann schon was Altruistisches. Und ich habe eine Schülerzeitung gemacht am Gymnasium. Mhm. Ich habe an dem Gymnasium Carolinum, wo ich war, was eine schreckliche Traditionsschule ist, habe ich ganz viel gelernt, mich zu wehren gegen dieses furchtbare katholische Schulsystem da. Habe da auch die Schülerzeitung als solches benutzt. Also da war auch viel Quatsch drin und viel Spaß. Aber viel war da auch, dass wir dachten, wir kämpfen jetzt gegen das, was uns hier ärgert. Also das hat so ein... Das hat was Altruistisches, hoffe ich. Und ich habe schon auch irgendwie das Gefühl, ich möchte sehen, dass man was verbessern kann. Aber im Alter, also in jedem Moment, ist das, glaube ich, nicht, dass ich dann da rangehe und denke so, oh, hier kommt jetzt wieder meine Gelegenheit, das Internet, die Medien besser zu machen, dann ist es wirklich ganz banal zu denken. Ja, es tut mir einfach gut, wenn ich das aufschreibe.
Ich will es nicht klein machen, diese Arbeit und dieses Rebellentum oder dieses
Investigative. Ich habe es jetzt versucht, klein zu machen.
Ich meine jetzt zu Schülerzeitungszeiten, weil man da gibt es viele Leute, die plötzlich so kämpferisch sind und sagen, ich will diese Projektwoche durchsetzen oder unser Rektor ist Nazi und den mache ich jetzt fertig oder sowas. Aber bei vielen flacht das dann auch wieder ab. Du hättest ja theoretisch auch in die Politik gehen können mit dieser Haltung.
Hatte ich aber nie das Bedürfnis. Also ich bin dann, wenn man es negativ formulieren will, wahrscheinlich wirklich jemand, der besser nörgeln kann an dem, was andere machen, als es selber zu machen. Mhm. Das ist ja auch ein halbberechtigter Vorwurf immer an Kritiker, zu sagen, mach's doch mal selber. Ich glaube, man muss es nicht selber besser machen können, um es trotzdem kritisieren zu dürfen. Mhm. Und ja, ich glaube, ich bin dann im Zweifel dann doch nicht, also ich hatte den Gedanken nie irgendwie in die Politik zu gehen.
Du giltst ja als als Korrektiv. Du hast sehr viele Fans. Du hast einen Blog, einen persönlichen Blog, in dem dir viele Leute folgen, wie man ja wahrscheinlich heutzutage sagt. Ja, und als moralische Instanz, so altmodisch möchte ich es jetzt mal formulieren, das macht einem das Leben ja nicht unbedingt leichter. Also von vielen Leuten wird man bewundert. Das kriegt aber auch so eine Eigendynamik. Habe ich auf jeden Fall bei dir so das Gefühl gehabt. Du bist natürlich ein talentierter Schreiber und ein genauer Beobachter und so. Aber diese Eigendynamik, die würde mir an deiner Stelle ein bisschen Angst machen.
Macht sie manchmal auch. Also das Podest, auf das man da gestellt wird, zum einen weiß ich immer nicht genau, warum das kommt. Also ich bin da schon mit mir im Reinen. Ich finde das schon irgendwie gut, was ich mache. Aber ich habe jetzt so die diversen Superlative machen mir dann irgendwie Angst. Und dann ist das natürlich auch immer damit verbunden, dass man denkt, wann fliegt das eigentlich auf? Also das, um es an einem banalen Beispiel zu erzählen, wie viele Leute mich treffen und sagen, unglaublich, wie viel Disziplin du hast, dass du das alles machst. Und ich weiß, dass ich der faulste, unorganisierteste, undisziplinierteste Mensch der Welt bin. Und denke immer so, je höher ich da auf so ein Podest gestellt werde, umso klarer ist, dass das irgendwann so auffliegen wird, was ich eigentlich mache und eigentlich kann und was nicht.
Es ist aber so eine Haltung, die unserer Generation irgendwie innewohnt, habe ich den Eindruck. Und ich würde gerne wissen, ob das in den vorangegangenen Generationen auch schon so ähnlich war. Du wirst ganz viele Leute treffen und auch schon getroffen haben, die das Gefühl haben, eigentlich sind sie Blender. Eigentlich fliegt, wie du das schon gerade gesagt hast, eigentlich fliegt auf, dass sie eigentlich gar nichts können, so dass sie sich irgendwie so durchs Leben mogeln. Und das ist ja nun objektiv gemessen, also man kann dein Talent oder deine Arbeit jetzt in dem Sinne schwer objektiv messen. Klar, wenn du jetzt einen Artikel im Spiegel, wenn der veröffentlicht wird, dann kann man vielleicht sogar Leserzahlen herausfinden, wie auch immer. Aber ansonsten ist es natürlich auch ein subjektives Kriterium. Aber warum haben wir das? Warum glauben wir, dass wir täuschen?
Ich habe keine Ahnung. Ich bin auch ganz erleichtert, dass ich inzwischen viele Leute, wo ich auch sagen würde, die sind unbestritten fantastisch, dass man da auch merkt, dass die auch auf diesen Gedanken haben. Und manchmal denke ich auch, vielleicht sind es die Guten, die diese Zweifel haben. Und die anderen, die wirklich, wirklich völlig denken, das ist super und das habe ich total verdient, hier zu stehen, wo ich bin, dass das auch nicht unbedingt die Guten sind. Das ist schon auch, also ernsthaft ein Zeichen ist von einer gesunden Haltung, diese Skepsis sich selbst und dem eigenen Erfolg gegenüber.
Wenn Sie, liebe Hörer, hin und wieder so ein leises, hochfrequentes Quietschen oder Knurren hören, hier sind heute zwei Hunde im Studio, aber die benehmen sich eigentlich im Moment sehr ruhig und nur, dass sie sich nicht wundern. Das erste Lied, das du mitgebracht hast, kommt von Sia. Mhm. Also Sia Sophie hieß sie, glaube ich, früher bei Zero Seven hat die auch gesungen, wenn das die ist, mit dieser Samtstimme.
Und schon fliegt alles auf, mein ganzes Nichtwissen. Australierin ist die, wenn mich nicht alles täuscht. Das war jetzt die kleine Information, die ich beisteuern könnte.
Gut, das wusste
könnte.
Ich wiederum nicht. ich glaube, die hat jetzt so zwei Soloalben oder sowas gemacht. Mhm. Und sie ist auf dem Soundtrack von Six Feet Under.
Genau.
Erzähl mal, warum du das Lied mitgebracht hast.
Ich liebe Six Feet Under, diese amerikanische Fernsehserie über eine Familie von Bestattern. Mhm. Über, ich weiß gar nicht, ich glaube sieben Staffeln, sechs oder sieben.
Oh ja.
Und das Stück, was wir dann gleich hören, ist das, was unter dem Schluss der allerletzten Folge liegt. Und das ist so unfassbar. Ich habe wirklich vorm Fernseher gesessen und geheult ohne Ende, weil es so fantastisch ist. Also im Grunde ein Blick am Ende in die Zukunft, was mit allen Charakteren passiert.
Ach, das war die letzte Folge, genau. Wo sie auch so alt geschminkt und es ist alles so überstrahlt, so weiß und so weiter. Ne?
Genau, ja, und darunter liegt diese Musik und ich habe sogar geschafft, es mehrmals zu gucken und immer nochmal wieder zu heulen, weil ich es so bewegend finde. Also klar, mit dem Vorlauf, wenn man 7 Staffeln diese Leute begleitet hat. Ich finde aber auch einfach wegen der Musik, ja.
Der Journalist und Medienkritiker Stefan Niggemeier ist heute hier zu Gast. Gebürtiger Harderberger, heute Georgsmarienhütte. Am 15. Dezember 1969 zur Welt gekommen. Du hast eben schon gesagt, es ist in der Nähe von Osnabrück. Aber du bist, glaube ich, groß geworden in Rulle.
Das liegt auch, das ist ein Dorf direkt vor Osnabrück, ja.
Aha, und das Krankenhaus war dann in...
Genau.
Auf dem Hügel, auf dem Berg.
Mhm. Ja.
So, deine Eltern Elisabeth und Heinz seien hiermit gegrüßt. Sie sind's doch, oder?
Ja.
Ja, sie sind strenge Eltern damals?
Nee, gar nicht.
Liebe Eltern.
Ja.
Und wenn du dann doch mal was ausgefressen hast...
Stubenarrest hat nie funktioniert als Strafe, weil ich wollte ohnehin nicht raus. Also dann Fernsehverbot war dann die einzige Möglichkeit, glaube ich, mich irgendwie zu treffen.
An das du dich auch gehalten hast?
Oh, ja, denke ich mal.
Du hast ja so viel Fernsehen geguckt in deinem Leben. Du hast 2 Bücher herausgegeben, das Fernsehlexikon und dann gibt es noch ein anderes Buch. Sepp, gemeinsam herausgegeben mit Michael Rolfsteck, Merkwürdigkeiten aus der Fernsehwelt. Also wer sich für Details aus Serien, Filmen und so weiter interessiert, wird hiermit bestens versorgt. Unglaublich. Also du weißt schon, worüber du sprichst. Deswegen frage ich dich jetzt auch mal aktuell über den über den Fernsehgott, dessen Thron wackelt, Thomas Gottschalk. Was denkst du, was da passiert und warum das für so viel Aufsehen sorgt, dass sich die Leute damit so beschäftigen?
Also, dass die Leute sich beschäftigen, ist natürlich kein Wunder, weil die Fallhöhe so groß ist. Also, dass er tatsächlich so der Show-Titan war, um jetzt mal die Bild-Zeitung zu zitieren, und man ihn jetzt wirklich bei dieser Sendung beim Dilettieren zugucken kann. Ich fand das gar nicht schlecht, dass er das gemacht hat. Also ich fand diese Entscheidung super zu sagen, hätte ja auf Nummer sicher gehen können. Hätte ja sagen können, ich mache jetzt so 6 Galas im Jahr und ansonsten lebe ich da schön in den USA. Zu sagen, ich gehe dieses Risiko ein, fand ich eigentlich toll. Weil man konnte ja schon absehen, dass das schwierig wird, dass er sich da am Vorabend rumschlägt.
Braucht der nicht Feedback, um zu existieren? Aufmerksamkeit?
Kann schon sein, aber das merkt man auch, dass ihn das sehr, sehr zerfrisst, gerade die Kritik, die er da jetzt, also die Prügel, die er da einstecken muss, das geht nicht an ihm spurlos vorüber.
Und was wird passieren, ganz kurz, was denkst du, also Markus Peichel, ein renommierter was ist er, Produzent auch und auch Fernsehmacher,
ja.
Fernsehmacher, mit Medien, genau, der soll jetzt dieses Konzept neu stemmen. Wie ist denn deine Prognose als erfahrener Fernsehmann?
Also auf jeden Fall ist es eine gute Idee, ihm da Publikum reinzusetzen, weil ich glaube, das braucht er auf jeden Fall, dass da Leute sitzen. Ich habe das Gefühl, zum einen haben die so viele Fehler gemacht, die Redaktion, so wenig Ideen gehabt, was man dann machen kann. Und zum anderen bin ich ehrlich gesagt aber auch überrascht, wie hilflos Gottschalk da sitzt. Ich habe keine Ahnung, vielleicht wird es noch was, ich weiß es nicht.
Apropos Kritik zerfetzen, Fehler falsch. So, der RBB, den hast du dir auch schon vorgenommen, so ist es ja nicht. Du hast mal im Spiegel geschrieben, der RBB rasiert sich selbst. Du hast vielen Senderproduktionen eine gewisse Muffigkeit bescheinigt. Jetzt sag doch mal als Externer, wir können dich ja jetzt hier mal kurz als Medienberater anheuern. Was müsste denn passieren, damit es deiner Meinung nach frischer wird, besser wird?
Ich weiß es nicht. Ich müsste, und auch wenn das jetzt gerade wohlfeil klingt, wenn ich das hier sage, es ist schon das RBB-Fernsehen, wo mein größeres Problem ist. Ich finde, der RBB schafft es im Radio ganz gut, mit Fritz, mit Radio 1, auch mit dem Inforadio, ein großstädtisches Programm zu machen, jetzt mal so einen Begriff zu nehmen. Wenn man sich das Fernsehen anguckt, hat man ungefähr nie das Gefühl, dass das hier das Programm aus der Hauptstadt ist, wo angeblich das Leben nur so brummt und die Kultur und Menschen aus der ganzen Welt im Grunde hier hinziehen. Das ist in einem Maße bieder und angestaubt. Ich kann nicht konkret sagen, wie man das ändert, aber ich glaube, das muss viel lebendiger werden, viel mutiger. Ich weiß auch, dass es natürlich ein Problem ist, dass der RBB ja nicht nur für dann die vermeintlich so hippe Hauptstadt Berlin Programm macht, sondern auch für Brandenburg, was, glaube ich, ganz anders funktioniert. aber irgendwie muss da ein Schwung rein.
Eine konkrete Idee hast du jetzt auch nicht. Nee. Oder würdest du anonym auf unserer Homepage mal so ein paar?
Nein, aber zum Beispiel muss es irgendwie doch gelingen, diese tollen Leute aus dem Radio mehr ins Fernsehen zu bringen. Also bei Klipp und Klar gab es jetzt diesen Versuch, der jetzt dann quasi abgeblasen wird. Wie hieß er? Marco Seifert? Ja, also in irgendeiner Weise Talente, die doch in der Stadt sein müssen. Also man muss das doch aus der Stadt, aus der Kultur der Stadt in irgendeiner Weise schöpfen können.
Super Stichwort, hätte nicht besser laufen können. Wir haben ja immerhin 6 Hörbar-Sendungen, die wir ins Fernsehen bringen dürfen pro Jahr.
Aber auch nachts um
0 Uhr. Freitag 0 Uhr. Aber jetzt kommenden Freitag am 16. 0 Uhr, Freitag, also in der Nacht von Freitag auf Samstag, Renate Künast, mit der du zusammen Geburtstag hast. Also gut, nur am selben, okay. 15. So. 15. Dezember, ne?
Ja.
Also schauen Sie sich die Fernsehhörbar an. Und wir spielen jetzt Udo Jürgens. 1000 Jahre sind ein Tag. Gib noch kurz ein Stichwort, warum du das mitgebracht hast.
Ich fand Udo Jürgens als Kind toll, finde ihn immer noch einen guten Künstler, für den man sich nicht schämen muss. Und das ist natürlich die Titelmusik aus Es war einmal...
Soll ich dir mal kurz das Lexikon?
Ja, der Mensch, das Leben. Diese große Reihe von Zeichentrickserien, wo die Welt und die Weltgeschichte und das Leben erklärt wurde.
Weißt du, wie viel Sterne stehen und wohin die Flüsse gehen?
Radio 1. Hörbar Rust.
Heute mit dem Journalisten Stefan Niggemeier, dem Journalisten, dem gebürtigen Haderberger, der in Rulle aufwuchs. Und jetzt werden Sie zu Hause sagen, Rulle? Mensch, Rulle? Das Blutwunder von Rulle kenne ich doch.
Und da hab ich das wie viele Hörer das jetzt wohl gerade gedacht haben. Tatsächlich.
Ich habe so gedacht, wenn dein Leben mal verfilmt wird, so Sat.1, der Film, das Blutwunder von Rulle, wäre doch ein toller ja. Name. Ja, das ereignete sich 1347. Und damit du uns jetzt ein bisschen den Bildungsauftrag über Bande erfüllen kannst, weißt du noch, was da, warum und wie?
Oh, ich krieg das nie ganz auf die Reihe. Das war irgendwie tatsächlich, dass irgendwelche Hostien, glaube ich, geklaut worden in der Kirche und die wurden dann wiedergefunden und hatten sich dann das wird jetzt peinlich. Ich weiß nicht, ich habe dann irgendwann viel später nachgelesen, dass es tatsächlich wohl auch ganz praktisch war, weil die nämlich damals irgendwie dringend Geld brauchten, um, weiß nicht, die Kirche zu renovieren oder irgendwas. Ja. Und das hat dieses Wunder ein bisschen für mich entzaubert, als ich irgendwann später nachgelesen habe, dass das wohl sehr praktisch war, dass zu der Zeit gerade was passiert ist, wo dann alle Leute sagten, super, da ist ja ein Wunder, da müssen wir jetzt hin und hinpilgern und Geld spenden und ich weiß nicht was. Ja. Einfach nachlesen auf Wikipedia, nicht mich fragen, bitte nicht mich fragen.
Ja, ich wollte dich da ja nicht reinreißen. Ich meine, gut, ich habe mir nur gedacht, was blutet denn da und warum blutet das? Und vor allen Dingen, auch wenn man nach Rulle kommt, nimmt man da irgend so eine symbolträchtige, blutende Hostie mit?
Nein,
ich dachte, Rulle will Geld machen. Entschuldigung, da gibt es ja
die
Gemeindekasse. Hätte ja sein können.
Nein. Rulle ist ein kleines Dorf und es ist tatsächlich, es gibt verschiedene Wallfahrten, die dahin pilgern und das ist dann auch ein großes Hallo und ein großes Fest. Aber ich glaube, die großen Devotionalien gibt es dann doch nicht.
Gibt es nicht, gut. Ich habe mal so ein bisschen geguckt, wen ich da so finden konnte. Heinz und Elisabeth habe ich gefunden und als seine Eltern ausgemacht, offenbar erfolgreich. Dann gibt es noch einen Heinz Junior, ist das dein Bruder?
Nee, ich habe keine Geschwister.
Okay, aber es gibt vielleicht eine Tante Marlies?
Nee.
Das war
der
Bam Bam.
Beschwert sich.
Christa.
Nein.
Johannes.
Ja, kommt drauf an.
Worauf?
Woher der ist, das wäre aber auch jetzt nicht die ganz nahe.
Gut, Josefa habe ich noch und Norbert und die ganz junge Nadine.
Ich will damit
nur klar machen, dass der Name Niggemeier in dieser Gegend weit verbreitet ist.
So aus dem Sauerland kommt die Familie, meine Familie, also die Familie von meinem Vater.
Ja. Und was ist Niggemeier? Hast du da mal Namensforschung betrieben?
Ja,
was?
Das ist aber nicht schwer. Nigge ist einfach neu. Das ist der neue Meier.
Siehst du, seit ich keinen Udolf mehr höre, Professor Udolf?
Da wird aber die Folge auch schnell zu Ende. Ich glaube, dass es dann doch ein bisschen anspruchslos ist für ihn.
So, du hast schon gesagt, du bist auf das Gymnasium Carolinum gegangen. Mhm. Man nannte die Schüler dort Karolinger.
Genau.
Und es gilt als, also dass das Gymnasium selbst sagt, es sei das älteste Gymnasium,
ja,
Deutschlands.
Die streiten sich mit irgendeinem anderen in Bayern. Und es ist, glaube ich, aber auch die Gründungsurkunde, mit der man das rekonstruiert, ist inzwischen auch längst hat sich herausgestellt, dass die gefälscht ist. Also das ist alles Quatsch, fürchte
ich. Ich habe mir mal die Homepage angeguckt und da gibt es viele Abi-Jahrgänge, die da sich zusammenfinden und feiern. Ich konnte dich jetzt nicht genau zuordnen. Bist du 86, 87?
89.
89 bist du, okay, ja klar, sonst wärst du ja Klassen übersprungen. Wow.
Wir wollten eigentlich, das ist vielleicht ganz typisch auch, wir wollten unsere Abi-Feier machen unter dem Motto Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und was davon nach 200 Jahren am Karo übrig geblieben ist. Damit konnten wir uns aber nicht durchsetzen, es wurde dann Rock'n'Roll Highschool.
Na, guck mal. Immerhin unterstützt diese Schule, das finde ich sehr löblich, eine afghanische Schule, also Mädchenschule, eine afghanische Mädchenschule, das ist ja das Entscheidende. Mhm. Und ihr scheint wirklich alle viel gefeiert zu haben, weil dieser Abi-Jahrgang 86 zum Beispiel ruft auch auf, nach der Schulbesichtigung feiern wir in der Stammkneipe alte Gaststätte Holling bis in die Puppen.
Joa, wer auch immer in diesem Abi-Jahrgang 86 war.
War diese Gaststätte Holling auch der Ort, an dem man sich zurückzog, wenn man eine Freistunde hat oder geschwänzt hat?
Nee, wüsste ich jetzt auch irgendwie so nicht, nee.
Und hattest du viele Freunde oder hat dich dieses Fernsehen gucken ein bisschen isoliert? Oder hast du deswegen so viel Fernsehen geguckt, weil du ein bisschen isoliert warst?
Nee, ich glaube, so schlimm war es dann nicht. Also ich war dann auch oft in so Rollen wie Klassensprecher, Schülersprecher, wie gesagt, die Schülerzeitung zu machen, das ist ja dann am Ende doch nicht, da vereinsamt man nicht, sondern im Gegenteil. Also ich glaube, ich war da schon ganz aktiv, habe in der Theater AG mitgemacht. So traurig, also ich bin ja jetzt ohnehin gerade aufgrund meiner Musikauswahl schon in der Stimmung, das ganze Elend zuzugeben, aber nee, an der Stelle war es dann tatsächlich nicht so dramatisch.
Ich wollte dich hier nicht zum gesellschaftlichen Außenseiter stempeln, überhaupt gar nicht. Nee, also
nein, die Frage ist schon berechtigt. Nein, ich war da ganz aktiv und wie gesagt, ich weiß nicht, was heute ich habe da nicht wirklich einen Kontakt mehr hin. Ich weiß nicht, was die heute vielleicht für tolle Sachen machen. Es war damals wirklich ganz fürchterlich versnobbt und man fühlte sich als was Besseres und man huldigte dieser Figur Karls des Großen in einer Weise, die wirklich völlig unkritisch war. Und ich fand das, ich habe ganz viel davon gehasst und ich bin aber im Nachhinein wahnsinnig froh, dass ich das gemacht habe, weil ich da wirklich gelernt habe, mich dagegen zu wehren.
Deine Mutter war darüber nicht ganz so glücklich, ne? Die hat ein bisschen Angst um dich.
Ach, weiß ich nicht. Meine Mutter ist toll, weil die immer vorher gesagt hat, mach's nicht, wenn ich quasi gesagt habe, so, ich will jetzt das und das machen und ich will hier einen Ärger anzetteln und da irgendwas Böses schreiben. Und die hat immer vorher gesagt, mach's nicht. Man stand aber hinterher dann doch hinter mir. Das war, glaube ich, auch eine ganz gute Mischung.
Das stimmt. Dann gab es eine Zeit, in der du Auslandskorrespondent vielleicht hättest werden können wollen.
Also wo habe ich denn das alles schon mal verraten?
Ich habe alles, 2 Tage hast du mich gekostet.
Erschreckend, ja.
Alles zusammengetragen, mehr gibt's nicht.
Das war auch so, ich glaube, das war auch so die Situation dann vorm Fernseher, wenn dann die Familie irgendwie die Tagesschau zusammenguckt und ich dann gesagt habe, hier da vor dem Weißen Haus, da will ich dann auch mal stehen.
Aber du bist eigentlich, wenn ich das richtig sehe, dem Lande treu geblieben.
Ich habe ein Jahr in Birmingham in England studiert und könnte mir das auch immer noch, also dieses Auslandskorrespondent ist jetzt nicht ganz so abwegig. Ich finde das schon einen tollen Job. Also die Vielfalt der Themen, die man da hat und überhaupt diesen Gedanken, den eigenen Landsleuten quasi ein fremdes Land nahe zu bringen, das finde ich jetzt nicht mehr so abwegig wie den Schlager, diese Schlagersingerphase. Also das kann ich mir irgendwie immer noch vorstellen.
Würdest du lieber den Deutschen ein anderes Land nahe bringen oder würdest du, sagen wir mal, den Engländern, das ist ja auch eine interessante Sache, dann deine Sicht auf ihr Land, das ist ja auch immer schön, wenn man von außen kommt und dann so einen Außenblick wirft, könntest du dir das auch vorstellen?
Das passiert natürlich automatisch, wenn man da ist. Also ich fand das in England immer super, dass man da als Deutscher erwarten die von vornherein, die bringen so viele Vorurteile gegenüber Deutschen mit, dass man, wenn man nur ein bisschen Sinn für Humor hat, man sofort fantastisch ist und alle Erwartungen übertrifft. Also schon das funktioniert ja auch dadurch in der umgekehrten Richtung, dass man, glaube ich, denen ein bisschen was über Deutschland erzählt.
Dein nächstes Lied kommt, Supertramp, Better Days.
Mhm. Weiß ich ganz genau, auch jedes Mal, wenn ich so, ich finde die Platte nach wie vor gut.
Auf welchem Album ist denn das?
Ist das, das ist wie heißt denn die Platte? Cannonball? Cannonball heißt
das. Was ist da drauf vorne auf dem Cover? Weißt du das noch zufällig?
Das sind so diese, das ist so eine Schablone mit irgendwelchen Menschen, die da irgendwie langlaufen, glaube ich. Ich kann mich daran aber so gut erinnern, weil ich weiß, dass ich das zum ersten Mal gehört habe, als ein Freund einen CD-Player bekommen hat. Und das war so der erste Mensch in der Welt, den ich kannte, der einen CD-Player hatte. Und wir haben das eingelegt und man kann das gleich beim Stück, glaube ich, auch ganz gut hören, dass sich das am Anfang sehr gut dazu eignet, das voll aufzudrehen und die Anlage zu testen. Und wir saßen davon und dachten, das ist ja fantastisch, kein Knistern und so. Klar, das ist die Zukunft. CDs, wir werden in 100 Jahren noch nur CDs hören.
Supertramp, Better Days. Zu Gast ist heute Stefan Niggemeier. Und du weißt es auch, wie hieß das Album jetzt noch?
Wir wollten es noch. Das Album ist Brother Where You Bound.
Brother Where You Bound, okay, alles klar. Du hast gerade gesagt, das war so dein Aha-Erlebnis mit einem CD-Player. Mhm. Ich hatte so ein Aha-Erlebnis mit dem ersten Walkman-Moment. Erinnerst du den auch noch, als man das erste Mal draußen war und jemand sagte, guck mal, und setzte einem die Hörer auf und dann hat man plötzlich draußen Musik gehört?
Nee, nicht so richtig. Also das war, keine Ahnung, glaube ich, nicht so einschneidend bei mir.
Gab es denn diese klassischen Statussymbole an eurem dann offenbar sehr konservativen Gymnasium? Also was sollte man haben? Was womit wurde geprahlt? Was war gut? Was war
nee, nicht? Also Statussymbole weiß ich gar nicht. Also es war eher so, dass man, also wüsste ich jetzt nicht, dass sich das so an materiellen Dingen dann festgemacht hat. Muss ich gerade mal überlegen. Nee, es war eher wirklich so eine Hochnäsigkeit, dass man irgendwie dachte, wir sind die von der tollen Schule und dass wirklich Leute, die da aus dem Raster fielen und die anders waren, die Schwierigkeiten hatten, dass die wirklich es schwer hatten da. Also eher in dem Sinne. Statussymbole wüsste ich jetzt nicht.
Du gehörtest zur wilden Gruppe. Eigentlich zur coolen Gruppe. War das denn eigentlich eine junge Schule zu der Zeit
noch? Nee, gemischt.
War schon gemischt, okay.
Zur wilden Gruppe. Ja, so ein bisschen Revoluzzer, ja.
Und du
coole Gruppe weiß ich dann wiederum nicht. Wie gesagt, wir waren die versucht haben, das kann man dann heute entscheiden, ob das cool ist, wenn man das Motto des Abiballs auf die Französische Revolution beziehen will. So halb cool mit Mühe und Not.
Gut, aber man muss ja, wenn man gegen Direktoren und auch gegen Lehrer vorgeht, dann muss man einigermaßen sicher im Sattel sitzen. Also es ist immer ratsam, dann auch ein guter Schüler zu sein. Ne? Und das warst du offenbar.
Das war ich. Also ich hatte auch, also das war auch ein Luxus, der mir bewusst war, weil das tatsächlich dann manchmal auch ein bisschen brenzlig wurde und ich habe auch Androhung eines Schulverweises gekriegt. Das macht mich jetzt tatsächlich, ich merke gerade, das ist jetzt wieder auf der Coolness-Skala, gibt es jetzt wieder Punkte. Da bin ich auch tatsächlich ein bisschen stolz drauf, weil ja, das wirklich auch für mich so ein Zeichen war, was für eine merkwürdige Schule das war.
Okay. Du hast, glaube ich, in der Schulzeit oder parallel zu deinen letzten Semestern oder Jahren auch schon, glaube ich, geschrieben für die Neue Osnabrücker Zeitung.
Genau.
Als fester, freier.
Ja, was man dann so macht neben der Schule. Also das war der klassische Lokaljournalismus.
Wie bist du da rangekommen? Also durch deine Arbeit bei der Schülerzeitung?
Genau. Und ein Freund, mit dem ich auch die Schülerzeitung gemacht habe, der hatte da irgendwie ein bisschen früher schon den Fuß in der Tür und dann hat er mich da mehrmals mitgenommen und dann war das ein bisschen mühsam, weil man quasi jeden Tag da wieder hingehen musste und sagen, habt ihr nicht irgendeinen Termin, wo ich hingehen kann? Und am Anfang, wenn die einen nicht kennen, dann geben die einem auch nicht unbedingt einen. Und irgendwann läuft es dann besser. Und das waren dann wirklich so, also ich sage es immer so, Kaninchenzüchtervereine, Karneval und so. Das ist auch nicht nur so als Klischee, sondern so war das tatsächlich auch.
Und hattest du schon den Willen oder hast du schon erkannt, dass es schön ist, sowas auch subjektiv einzufärben mit einer gewissen Art von Humor oder wurde da schon verlangt, dass man das ernst nimmt, sich darüber nicht erhebt, dass sie nicht ironisch kommentiert?
Nö, das war ernst, aber ich hätte jetzt auch nicht das Bedürfnis gehabt, mich darüber zu erheben. Also im Gegenteil, das ist ja, also wenn man dann 17, 18, 19 ist und dann da hinfährt zu irgendwelchen Ausschusssitzungen vom Gemeinderat, dann fahre ich da ja nicht hin und denke so, ach, was ist das hier für eine lächerliche Ausschusssitzung, sondern
man ist aufgeregt, dass man das machen darf.
Ja, klar, ne? Ich bin derjenige, der jetzt hier da darüber berichtet, was da besprochen wurde. Nee, da hatte ich überhaupt keinen Anlass, da mich zu erheben.
Okay. Du hast von 91 bis 95 dich dann in München ausbilden lassen zum Journalisten. Gilt eigentlich der Beruf des Journalisten inzwischen als geschützter Beruf?
Nee, kann es auch nicht sein, weil das Grundprinzip ist ja Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, dass auch jeder das machen kann. Also von daher ist es im Grunde auch nicht möglich, den Begriff schützen zu lassen, weil jeder es tun können müssen darf. Also auch ohne Ausbildung kann jeder das machen, was ein Journalist im Grunde auch macht.
Ach, das finde ich interessant. So habe ich den Begriff Meinungs- oder Pressefreiheit noch gar nicht gesehen, dass man sozusagen frei ist, alles, also dass man frei, dass die Presse frei sein muss in dem, was sie tut. Mhm. Ja, aber dass jeder so frei sein kann.
Ja, also jeder kann das tun, was ein Journalist auch tut. Also es gibt natürlich eine anerkannte Ausbildung. Ich bin irgendwie Diplom-Journalist. Es gibt natürlich das klassische Volontariat. Also es ist jetzt nicht so, dass es da dann nicht auch Ausbildungswege und anerkannte Ausbildungswege gibt. Aber jeder, der will, kann sich Journalist nennen.
Eine Zeit in München, du und München, hat das funktioniert?
Nö. Nee, das ist nicht meine Stadt. Ich habe irgendwann, nachdem ich so meinen Widerwillen überwunden habe, festgestellt, dass man da doch leben kann, obwohl ich das am Anfang lange bestritten habe. Aber das ist mir alles zu sauber und zu glatt und zu höflich und das war nicht meine Welt.
Hast du Momente, in denen dir Berlin zu schmutzig und zu unhöflich und zu laut ist?
Ja, wobei ich oft eigentlich eher das Umgekehrte denke. Also dadurch, dass ich dann jetzt auch so mit dem Hund
durch die Stadt laufe. Ja gut, du wohnst im Schloss Charlottenburg, da kann es schon in Bellevue.
Nein, aber ich denke manchmal dafür, dass hier dann doch so viele Leute und auch so viele Verrückte auf einen Haufen wohnen. Und ich sehe an mir selber, wie oft man so dicht genug da dran ist. Ich kann mich da ganz schnell reinsteigern, dass ich mich, wenn ich schlecht drauf bin, dass ich denke, warum läuft der da jetzt vor mir geht, warum läuft der jetzt einen kleinen Schritt langsamer als ich, dass ich den überhole. Ich kann mich da wahnsinnig reinsteigern. Und wenn ich selber in solchen Phasen bin, wundere ich mich immer, dass nicht viel mehr Leute dann tatsächlich durchdrehen in so einer Stadt wie Berlin und mit all diesen Zumutungen. Und ehrlich gesagt, dafür finde ich, dann funktioniert es doch ganz gut.
Das nächste Mal, wenn du in dieser Stimmung bist, guckst du kurz rechts auf die Straße. Du wirst mich sehen mit hochrotem Kopf, die ich mich gerade frage, warum die Leute vor mir immer 25 fahren müssen.
Ja.
Warum? Und dann weiß ich immer, sie machen es, um mich zu ärgern.
Ja, nur na klar. Deswegen. Alle. Klar. Das ist bei mir das Gleiche.
Du hast Streetlife mitgebracht, die Crusaders mit Randy Crawford. Mhm. Die Auftritt habe ich gerade gesehen, am 20. März in der Philharmonie.
Oh.
Gehst du dahin?
Also jetzt werde ich es mir überlegen. Wusste ich nicht, aber toll.
Mhm. Steht ja natürlich für eine ganz bestimmte Zeit Randy Crawford sowieso und die Crusaders. Warum hast du es mitgebracht?
Es war irgendwie so eine Phase, wo, also ich liebe dieses, es gibt so ein Live-Album von den Crusaders, die Fassung, also da liebe ich das ganze Album eigentlich. Weiß ich nicht, hatte, ich glaube auch motiviert durch einen Freund an der Schule, so eine Phase, wo ich in diese, Jazz ist jetzt gar nicht der richtige Ausdruck, ne? Aber
Es war so ein Zwischending, in das auch so Level 42 so ein bisschen. Das war aber zu, das war nicht cool zum Beispiel, Level 42. Und Crusaders, ja.
Fand ich toll. Habe ich auch jetzt nicht wirklich dann die komplette Historie verfolgt, aber das Album ist all-time favorite.
Gut, viel Spaß dabei, was auch immer sie tun.
Radio 1. Hörbar Rust.
Zu Gast ist heute der Journalist und Buchautor Stefan Niggemeier. Und wer etwas mit deinem Namen anfangen kann, der wartet wahrscheinlich schon die ganze Zeit darauf, dass wir auch auf so ein Thema wie Bildblog kommen und deine Station, deine beruflichen mal so ein bisschen abparken oder besprechen. Das können wir jetzt gerne tun. Also, wo wir ja schon gerade waren, freier Mitarbeiter bei der Neuen Osnabrücker Zeitung. Dann hast du dich bis 95 ausbilden lassen in München mit dem Abschluss Diplomjournalist. Herzlichen Glückwunsch nochmal.
Ja. Braucht auch kein Mensch, aber ist nun mal so.
Und deine Diplomarbeit handelte wovon?
Pressekonzentration in Großbritannien.
Aha.
Ja.
Ja. gut. 96 bis 97 warst du Redakteur für elektronische Medien bei der W&V. Das ist eine Fachzeitschrift.
Genau. Ne? Also die haben mich gefragt, ob ich da Redakteur werden will, was natürlich einerseits toll war und andererseits war ich gerade so dabei, einen Fußball der Süddeutschen in die Tür zu kriegen und da habe ich lange gezögert. Das ist natürlich sehr unsexy eigentlich, die W&V. Und ich bin nur anderthalb Jahre da geblieben, das war auch okay, aber ich bin ganz froh, dass ich es gemacht habe, weil das sehr hilft, so einen anderen Blick auf dieses Medium Fernsehen zum Beispiel zu kriegen. Also einen nicht nur Feuilletonistenblick, sondern wirklich das einfach als
Wirtschaft oder als Verkaufs...
Genau. Und da einfach die Seite mit dazu in den Blick zu bekommen.
Das müsste ja bedeuten, dass du in der Regel auch mehr Verständnis hast für Leute, die da irgendwas falsch machen, weil du weißt, oder was heißt falsch machen, aber die Weil du weißt einfach, es funktioniert wie jedes andere Unternehmen am Markt auch.
Ja, das, also ich hoffe, dass ich tatsächlich ein bisschen diese Hintergründe auch mehr im Blick habe, als jetzt zumindest so Feuilletonisten. Ich glaube, der klassische Medienjournalist hat sowieso diesen Blick auch. Also eigentlich ist ja das Interessante am Medienjournalismus, dass er da so zwischen den ganzen klassischen Disziplinen ist. Dass es nicht der reine Kulturblick ist und auch nicht der reine Wirtschaftsblick, sondern man genau das kombiniert. Also insofern glaube ich jetzt nicht, dass ich da die besondere Position habe. Und natürlich heißt das nicht, dass man dann am Ende dann dadurch alles entschuldigt, erklärt oder plötzlich Verständnis hat, wenn man einfach den Fernseher anbrüllt und sagt, das ist doch jetzt nicht euer Ernst, was ihr hier macht.
Für wen schreibt eigentlich der Medienjournalist? Doch eigentlich für die Branche, oder?
Auf jeden Fall auch. Ich glaube aber, und das sieht man ja im Netz ganz schön, dass es schon auch viele Leute gibt, die einfach als Publikum interessiert sind und sagen, mich interessieren diese Zusammenhänge, mich interessiert, was da passiert. Ich glaube, es gibt einen Medienjournalismus, der sehr, sehr attraktiv ist über die Branche hinaus für einfach einen kritischen, interessierten Gebührenzahler zum Beispiel.
Gut, wir kommen gleich nochmal zu dem Blog. Da würde ich gerne noch etwas ausführlicher drüber sprechen mit dir. Wir vervollständigen jetzt mal deine Vita. 97 bis 99 bist du dann zur Süddeutschen Zeitung gegangen?
Länger und eigentlich. Bis 2001 war ich bei der Süddeutschen in Hamburg und habe frei aus Hamburg für die geschrieben.
Und für den Kreisreport parallel dazu. So, das ist auch ein Branchenorgan, wenn man so will. So, und dann kam diese Zeit, in der ich auch als Leserin auf dich aufmerksam wurde, 2001 bis 2006, bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung als verantwortlicher Medienredakteur. Und ja, da gibt's Leute, die das Erste, was sie gemacht haben, du grinst so, weil du weißt, was jetzt kommt, dass sie das Feuilleton genommen haben und hinten erstmal geguckt haben, wen hat er sich vorgenommen? Wer ist vor seine Flinte gelaufen? Du hattest in der Regel da immer ein großes Interview und noch so zwei, drei kleine Strecken, so Beobachtung. Teledialog hieß das eine und das andere.
Teletext.
Wie würdest du das jemandem beschreiben, der das nie gelesen hat?
Ich kann es besser aus der anderen Sicht des Machers erklären. Das war ein ganz großes Glück, eine ganz große Freiheit und dadurch manchmal ein Fluch. Also ich glaube, also dass die Aufgabe von so einer Medienseite in der Sonntagszeitung kann jetzt nicht sein, einfach nochmal so der siebte Tag der Woche zu sein, wo man nochmal fortschreibt, was passiert ist, sondern es ist im Grunde so ein Bonustag, ein Luxus, dann zu sagen, ich pick mir was raus, ich kann mir was rauspicken, was ganz anders ist als das, worüber die Medien sechs Tage gerade sonst berichtet haben, oder ich versuche das Thema zu nehmen, worüber alle reden, aber von einer anderen Seite daran zu gehen, und das war ein ganz großes Glück, so diese Freiheit zu haben, ich kann da machen, was ich will. Ich habe auch ganz wenig so eine Chronistenpflicht. Und andererseits habe ich es so oft verflucht, weil es einfach wirklich da ist. Und also das klingt jetzt wie Klagen auf sehr, sehr hohem Niveau, aber ich weiß, wie oft ich Dienstag, Mittwoch, Donnerstag da gesessen habe gedacht und nichts anderes gemacht habe, als überlegen, was wäre denn jetzt das Thema? Okay, das ist das Thema, was wäre denn meine Idee dazu? Und das, also ich glaube, das Ergebnis war dann oft genug auch gelungen und ja, das Tolle war wirklich daran, diese Freiheit, diesen Luxus zu haben. Und ich hoffe, dass die Seite das manchmal ausgestrahlt hat.
Wie sitzt du denn da, wenn du versuchst zu schreiben? Fängst du an, schreibst du mit der Hand oder mit dem Rechner?
Nee, mit dem Rechner.
Mit dem Rechner und dann entsteht der erste Satz, der dann gleich wieder gelöscht wird. Oder lässt du den erstmal stehen und machst einen Absatz und schreibst einen neuen ersten Satz? Was machst du, wenn dir nichts einfällt?
Also zum einen muss ich mal sagen, dass ich eigentlich nur arbeiten kann, wenn ich weiß, dass es jetzt gerade noch zu spät ist, anzufangen. Also wenn ich weiß, ich
Druck,
muss...
Druck ist
ja,
gut.
Ja, ja. Ah, wenn ich weiß, ich habe in 3 Stunden Redaktionsschluss und brauche 4 Stunden eigentlich, um den Text zu schreiben. Das ist ungefähr ideal, die Zeit, wo ich dann anfange. Ideal hätte ich jetzt gar nicht gesagt, weil ich das auch selbst oft genug verfluche, weil ich denke, man könnte so viel entspannter sein. Wie schön wäre das, so einen Text nochmal über Nacht liegen zu lassen. Das gelingt mir tatsächlich sehr, sehr selten. Und dann, wenn der Druck da ist, geht's dann geht's oft auch einfach.
Das ist ja oft echt wie mit dem Kofferpacken vor so einer Reise.
Ja, ja.
Man weiß es vielleicht eine Woche vorher schon. Man könnte ganz entspannt am Tag vorher packen und macht es in den letzten 30 Minuten vorher.
Es hilft mir auch nichts, mich zu überlisten und mir einzureden. Ich gebe es jetzt einfach schon einen Tag früher ab und habe deswegen falle ich dann nicht auf mich selber rein.
Rio Reise hast du mitgebracht, für immer und dich.
Ich habe Rio Reiser, ich weiß gar nicht mehr genau, wo es war, in Osnabrück, ich glaube in der Lagerhalle gesehen auf dem Konzert, und es war ganz intim, es war, glaube ich, es waren 100 Leute oder so da, vermutlich war es in Wahrheit peinlich, dass da nicht mehr Leute waren, das war aber dadurch fantastisch, es gab einen ganzen Teil, wo er ohne Band nur am Klavier gesessen hat und ich stand ganz vorne an der Bühne und war hin und weg.
Für immer und dich, Rio Reiser, mitgebracht von Stefan Niggemeier. Du hast Auszeichnungen für deine Arbeit bekommen, viele Auszeichnungen, gute. Mhm. Journalist des Jahres, Grimme-Preis und solche Sachen. Und ein Preis, der war der Bausch, der hilf mir. Wie heißt der?
Bausch-Media-Preis. Der Hans-Bausch. Ernst Bausch? Hans-Bausch. Oh mein Gott.
Ich habe es doch gerade irgendwo hier gelesen. Das wird jetzt ganz bescheuert. Ja, auf jeden Fall, es gab 10.000 Knaller dafür.
Ja.
Was hast du mit diesem Geld gemacht? Hast du es gespart oder gab es irgendeine Sache, wo du sagtest, wenn ich dieses Geld jetzt wirklich kriege, so außerplanmäßig, dafür kaufe ich...
Nee. Oh Gott, habe ich gar nichts mit diesem Geld gemacht?
Egal, wenn du jetzt sagen würdest, warte, das haben die ja noch gar nicht überwiesen. Stimmt ja, 10.000 Euro, ich habe nie gefragt.
Doch. Ich weiß, dass es überwiesen ist.
Weiß nicht, also weißt du, ich kriege so oft 10.000 Euro Schecks.
Nee, ehrlich gesagt war das Geld, das vielleicht klingt das jetzt arrogant, aber das war überhaupt nicht eindrucksvoll. Das andere war eindrucksvoll, weil dafür gab es so eine Dreiviertelstunden-Sendung im SWR-Fernsehen, die quasi sich nur um mich drehte. Also eine Dreiviertelstunde moderiert von Gabi Bauer, wo man mich da auf so ein Podest gestellt hat. Und das war, also dagegen sind 10.000 Euro dann tatsächlich von Nacht. Insofern finde ich das jetzt nicht so erstaunlich, dass ich das vergessen habe, weil diese Sendung, da erinnere ich mich noch ganz gut dran.
Wie ist das denn eigentlich unter Kollegen? Also du hast viele, viele, viele Fans, habe ich ja schon gesagt, oder Bewunderer, oder gibt es noch ein neutraleres Wort dafür, wenn Leute deine Arbeit sehr zu schätzen wissen, aber jetzt auch nicht so, also schon auf Augenhöhe begegnen? Hm. Was würdest du sagen? Wie nennen wir die jetzt mal? Leute, so, wir nennen sie jetzt mal Leute. Ja. Wie ist das denn mit deinen Kollegen? Also du arbeitest jetzt beim Spiegel. Mhm. Hast dir dort das Recht vorbehalten, dass du auch kritisch über den Spiegel oder Spiegel Online berichtest? Und hast da dir deinen Platz sozusagen geschaffen? Du wirst ja spüren, dass es auch Kollegen gibt, die dich so ein bisschen als interne Revision vielleicht sehen.
Nee, das glaube ich nicht, weil das hätte jetzt so einen offiziellen Auftrag, den ich dann auch, glaube ich, nicht habe. Ich bin, glaube ich, schon auch vom Spiegel geholt worden als ein Fremdkörper. Und das ist auch eine Rolle, die mir irgendwie liegt. Also ich fühle mich tatsächlich immer unwohl in irgendwelchen Gruppen. Ich gehöre ungern dazu. Sobald ich irgendwo dann Teil von einer Gruppe bin, fange ich auch schon wieder an, mich davon zu distanzieren. Und sitz insofern, glaube ich, ganz gerne zwischen allen Stühlen oder bin dann auch irgendwie derjenige, der dann irgendwie nicht da reinpasst. Und ich bin beim Spiegel, bin ich frei. Also ich bin da auch jetzt nicht in der Redaktion und treffe die Kollegen auch jetzt nicht jeden Tag. Aber ich glaube, es gibt da einfach auch eine große Bandbreite von Leuten, die sich freuen, dass ich da bin, weil ich vielleicht auch eine andere Farbe da reinbringe. Und dann gibt es da bestimmt auch viele, die sagen, was für eine Nervensäge, dann müssen wir dem jetzt auch noch Geld geben. Aber ich glaube, das ist eine ganz gesunde, breite Mischung.
Was du eben gesagt hast, dieses, sobald du merkst, dass du in einer Gruppe bist, ziehst du dich schon wieder zurück. Klar, es muss ja irgendeine Philosophie von Einzelgängern geben und ich will die auch gar nicht bewerten, aber es ist ja schon so, dass viele Leute streben danach, zu Gruppen zu gehören, zugehörig zu sein und eben nicht rauszufallen. Bei dir mag es das umgekehrte Programm sein, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man das als Mensch immer generell so empfindet? Oder ist das nur auf deinen Beruf bezogen?
Nee, das ist nicht nur auf den Beruf bezogen. Das habe ich schon grundsätzlich. Aber das macht mich ja, hoffe ich mal, jetzt nicht einsam. Also ich kriege ja trotzdem Zuspruch. Ich merke auch, dass mir das zumindest im Beruf, glaube ich, hilft. Also dass ich bin, glaube ich, für so die Internetszene bin ich eher so ein etablierter Journalist und für die etablierten Journalisten bin ich so ein merkwürdiger Blogger. Und ich finde das ganz wunderbar, da zwischen den Stühlen zu sitzen. Und ich merke, dass andere Leute das auch gut finden. Also das macht mich ja nicht dieses Gefühl, eigentlich zugehören, da fühle ich mich irgendwie nicht wohl, da fange ich sofort an, mich zu distanzieren. Das führt ja nicht dazu, dass ich von Leuten nicht gemocht werden will.
Nee, ich glaube im Gegenteil. Also ich glaube schon, dass du gemocht werden willst. Es ist dir ja auch wichtig, dass die anderen das gut finden, wie du gerade sagst, wie du das machst. Sonst wäre es dir ja egal. Sonst könntest du ja sagen, so, also es ist dir schon wichtig. Aber die Frage ist, machst du das aus Prinzip? Bist du jemand, der generell kein Zugehörigkeitsgefühl in sich spürt oder spüren will? Der sich selbst als, oder hast du das Gefühl, dass man dich für einen Sonderling halten könnte? Oder gehst du deinen Weg? Oder wie würdest du das beschreiben? Ich finde das
aus Prinzip klingt so, als ob ich mir das überlegt hätte. Ich glaube, ich bin einfach so. Also das passiert. Ich merke, sobald ich dann auf einer Veranstaltung bin, wo nur Blogger sind, dass ich so innerlich anfange zu merken, nee, aber eigentlich so wie ihr bin ich dann doch nicht. Und dann bin ich, was weiß ich, auf der nächsten Veranstaltung, wo nur Journalisten sind und denke mich nach den Bloggern zurück, denke so, nee, eigentlich, also mit diesen Leuten habe ich dann nun auch irgendwie nicht so viel gemein oder will nicht mit denen in einen Topf geworfen werden. Aber das ist kein Prinzip, dass ich mir hinsetze und denke, das ist eine gute Art, das zu machen. So bin ich dann einfach.
Aber eigentlich, du bist ja auch sonst jemand, in dessen Texten man sehen kann, dass er durchaus differenziert. Es gibt ja nicht die homogene Masse Blogger, die homogene Masse Journalisten. Das sind ja nicht alles Leute, die nur arrogant sind oder nur nachlässig oder nur...
Nee, aber ich merke tatsächlich, dass sobald ich scheinbar irgendwo wirklich dazugehöre, dass bei mir so ein Mechanismus einsetzt, dass ich dann anfange, mir oder mit meinem Blog vielleicht auch anderen zu zeigen, dass ich trotzdem noch eine Distanz dazu habe. Also
Weil du diese Distanz auch wahren musst, weil du darfst dich ja nun auch nicht in dem Sinne verbünden.
Nee, das klingt schon wieder so kalkuliert. Nee, einfach weil ich einfach das Bedürfnis so habe, dann so ein bisschen zu zeigen, so ja. Weiß ich auch nicht. Kann ich schlecht erklären.
Solange man Träume noch leben kann, ist das nächste Lied, das du mitgebracht hast, von der Blassportgruppe.
Im Original natürlich von der Münchner Freiheit, von der ich dann doch nie Fan war. Ich finde aber, dass dieser Song tatsächlich ein Evergreen ist und unkaputtbar und in dieser Form, die ich irgendwie, ich glaube mal im Internet entdeckt hatte von der Blassportgruppe. Ich liebe auch Bläsersätze, dies ist jetzt auch, ich finde es toll. Mit Grüßen an Lukas Heinser.
Oh, und wer das ist, das erklären wir in der letzten halben Stunde gleich.
Radio 1. Hörbar Rust.
Heute mit dem Journalisten Stefan Niggemeier. Die Taz hat ihn mal eine Berühmtheit genannt, ein Nachfahr Günter Wallraffs im Geiste des digitalen Zeitalters. Also das ist ja eine Verneigung, ne, wenn die Taz sowas mal macht. So, da hast du dann wieder dein Image als kritischer Medienwächter, über das wir eingangs schon gesprochen haben. Und das war wahrscheinlich auch der Gedanke, der dahinter steckte, als du 2004 diesen Watchblog ins Leben gerufen hast, gemeinsam mit einem Partner.
Christoph Schultheiß.
Genau. Willst du kurz darüber erzählen, was euch dazu veranlasst hat?
Wir haben einfach uns geärgert. Ich glaube, das war auch eine Phase, wo es besonders schlimm war, dass es so einen Hang gab, die Bild-Zeitung so als lustiges Quatschblatt zu lesen, so postmodern irgendwie zu sagen, ja, man weiß schon, dass das alles nicht stimmt, aber ist doch lustig. Und wir haben gesagt so, nee, das geht aber eigentlich nicht, weil da jeden Tag Unrecht getan wird Menschen. Und haben, ehrlich gesagt, wenn ich einen Schritt noch zurückgehe, ursprünglich war es einfach die Idee zu sagen, was ist eigentlich dieses Bloggen? Da kann man einfach so ins Internet reinschreiben, wir probieren das mal aus. Ich glaube, der Schritt davor war noch gar nicht der zu sagen, wir wollen jetzt hier groß gegen die Bild-Zeitung kämpfen, sondern davor war noch so eine Neugier, was kann man mit diesem Medium-Blog, was uns auch nicht wirklich bekannt war, eigentlich machen? Und dann haben wir damit angefangen und das hat zu unserer eigenen Überraschung super funktioniert und gibt es bis heute. Und ich freue mich sehr über diesen Vergleich mit Günter Wallraff, wobei wir natürlich ganz anders sind. Also es ist eine ganz andere Zeit.
Erklär mal, wie es losging und wie es, also inzwischen bist du der Herausgeber. Du bist da so ein bisschen, hast dich so ein bisschen rausgezogen. Genau. Lukas, den du gerade gegrüßt hast, ist dein Nachfolger geworden.
Genau. Ich muss zum Glück nicht mehr jeden Tag die Bild-Zeitung lesen.
Machst du es doch bestimmt trotzdem.
Nee, ich finde eigentlich als Journalist muss man sie lesen, weil sie so viel Einfluss hat und im Grunde muss man wissen, in welchem Maße sie da Meinung macht und Themen setzt. Und andererseits habe ich auch irgendwann gemerkt, in welchem Maße ich die Welt dann wahrnehme durch die Augen der Bildzeitung, dass ich von Dingen was weiß, weil die Bildzeitung darüber berichtet hat und weil ich auch deren Interpretation kenne. Und das war mir dann auch unheimlich. Also insofern bin ich ganz froh, dass ich da jetzt einen Schritt zurückgegangen bin. Wir schreiben einfach jeden Tag auf, was es so an Fehlern, Persönlichkeitsrechtsverletzungen, journalistischen Unzulänglichkeiten in diesem Blatt gibt. Inzwischen auch nicht mehr nur in der Bildzeitung, sondern in anderen Medien auch. Und sammeln das. Und wir versuchen...
Wer ist wir?
Vor allem halt Lukas und ich. Also Lukas macht das hauptsächlich.
Wie kann man davon leben? Wie finanziert sich sowas?
Mit Werbung. Also es ist mühsam zugegebenermaßen, aber wir haben Werbung auf der Seite und es reicht so gerade so, dass jemand davon ein bisschen leben kann.
Und nur ausgesuchte Werbekunden?
Nee, wir haben einen Werbevermarkter und das ist im Grunde auch ganz losgekoppelt von uns, was ich ganz angenehm finde. Also es gäbe jetzt bestimmt auch Werbekunden, wo wir dann vielleicht Einspruch einlegen würden, aber die sind jetzt nicht, also das müsste dann schon sehr extrem sein. Ich finde im Grunde da so eine Teilung zwischen Redaktion und Werbung völlig in Ordnung zu sagen, das hat nichts direkt miteinander zu tun. Wir werben nicht für diese Unternehmen. Also wenn ein Unternehmen auf der Seite wirbt, heißt das nicht, dass wir die toll finden.
Gib doch mal einen Kurzabriss für Leute, die das Blog, sagt man ja, ne? Das Bild-Blog nicht kennen. Was könnte ein Beispiel sein für eine Headline oder einen Sachverhalt, den ihr kritisch beleuchtet?
Also was wir jetzt zum Beispiel aufgeschrieben haben, was glaube ich ein typischer Fall dafür ist, wie die Bild funktioniert, ist diese Islamstudie. Also es gibt diese Studie vom Bundesinnenministerium, sehr aufwendig, ich glaube 700 Seiten, die mit Muslimen in Deutschland gesprochen haben, extrem differenziert, die am Tag, bevor sie tatsächlich veröffentlicht wurde, der Bild-Zeitung offensichtlich zugespielt wurde. Und die Bild-Zeitung hat völlig unzulässig verkürzt und überspitzt daraus die Geschichte gemacht, Schockstudie, ein Viertel der Muslime in Deutschland wollen sich nicht integrieren. Und das Erschreckende ist zum einen, in welchem Maß Bild das macht und da auch Inhalte durchaus falsch wiedergibt. Dann sieht man aber auch, weil Bild jetzt quasi das exklusiv hatte, wie andere Medien darauf einsteigen und Agenturen, Nachrichtenagenturen sofort die Interpretation von Bild sich auch zu eigen machen. Und dadurch auch, ich finde, das ist auch so ein Gegenargument zu sagen, man weiß doch, dass es nicht stimmt, was in Bild steht. Nee, Journalisten wissen das nicht und Journalisten machen sich das zu eigen und treiben das weiter.
Aber machst du es dir nicht so einfach, wenn du sagst, dass man weiß, dass es nicht stimmt, was in Bild steht? Das ist doch...
Nee, nein, im Gegenteil. Ich meine das ja, dass die Journalisten das wissen müssten, oder wie?
Nein, also du würdest kategorisch sagen, was in der Bild steht, stimmt in der Regel nicht.
Nein, ich würde sagen, man kann dem nicht trauen, was in der Bildzeitung steht. Natürlich stehen Sachen in der Bildzeitung, die stimmen. Wenn aber eine Exklusivgeschichte in der Bild steht, insbesondere zu einem Thema wie Muslimen in Deutschland, würde ich jedem Journalisten davon abraten, das zu übernehmen, weil die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass es entweder falsch ist oder zumindest in einer Weise interpretiert, die der Studie selbst nicht gerecht wird.
Nur Moralisten können gute Journalisten sein. Ja oder nein?
Nö. Was ist ein Moralist?
Karl Dickmann hat das gesagt.
Ja, das passt ja.
Seid ihr euch mal begegnet?
Ja, wir sind uns mal begegnet. Da wusste er noch nicht, dass ich Bildblock mache, glaube ich. Da sind wir uns mal begegnet. Der ist ganz, der kann ganz charmant sein. Ich hatte jetzt nicht viel mit ihm zu tun. Es gab mal so einen Empfang bei Springer, wo ich ihn gesehen habe. Das ist durchaus nicht unangenehm. Ich wollte ihn später nochmal treffen, als er in Münster bei seiner Burschenschaft, wo er Mitglied ist, einen Vortrag gehalten hat. Da haben sie mich aber nicht reingelassen. Da war ich dann nicht mehr eine erwünschte Person. Ja.
Also wenn er dich jetzt zum Café einladen würde... Im Grunde ist ja das, was ihr gemacht habt mit dem Bild-Blog, ein Korrektiv, dass sich die Bild haut das ja nicht um. Die wackelt ja nicht mal, wenn sowas passiert. Obwohl sie schon reagiert. Im Grunde habt ihr ja das gemacht, was sich große Verlage viel kosten lassen, indem sie externe Blattkritiker eigentlich reinholen. Und die Bild ist ja in dem Sinne breit genug aufgestellt, als dass man sagen könnte, okay, ändere das. Das ist eine berechtigte Kritik, dies und das. Habt ihr gemerkt, dass es da so Interaktionen gab?
Das ist schwer zu sagen. Ich habe ganz lange immer auf diese Frage gesagt, ob wir denn die Bild-Zeitung verändern. Nein, das können wir nicht, weil die Bild ist so, wie sie sein will. Was wir versuchen zu verändern, ist die Wahrnehmung der Bild. Also genau das anderen Journalisten zu sagen, Leute, übernehmt doch den Mist nicht. Inzwischen bin ich mir gar nicht mehr so ganz sicher, ob es nicht auch tatsächlich so ein paar Effekte in der Bild-Zeitung gibt. Und sei es sei es so an der Fassade was zu ändern. Also zwischenzeitlich mal eine Korrekturspalte einzuführen, einen Leserbeirat einzuführen, der dann auch sich kritisch äußert über das, was in der Bildzeitung steht.
Das Seite 1 Girl ist tot.
Ehrlich gesagt, habe ich die Begeisterung, die Aufmerksamkeit, die diese Entscheidung jetzt...
Unglaublich, oder?
Ja.
Es wurde diskutiert. Naja gut, sie ist ja nur in die Mitte des Heftes verschwunden. Also alle, die jetzt durchdrehen und sagen, um Gottes Willen, wie soll ich denn morgens dann... aber nein, sie kommt in die Mitte der Zeitung. Schade, ich... Naja, vielleicht haben wir gleich noch ein bisschen mehr Zeit dafür. Jetzt müssen wir erstmal, oder wollen erstmal Musik spielen. Mhm. Natürlich, wir wollen Musik spielen. Craig Armstrong's Day. Und warum?
Finde ich toll. Ich glaube, auf Craig Armstrong bin ich womöglich auch durch Six Feet Under aufmerksam geworden, wo auch mindestens ein Song von ihm vorkommt. Es ist, also ich meine, der hat ja viele Filmmusik gemacht. Ich finde auch das, was nicht Filmmusik ist, funktioniert wie Filmmusik. Großes, symphonisches, keine Ahnung, toll.
Okay.
Green light. 7-Eleven, you stop in for a pack of cigarettes.
Radio 1, die Hörbarust, heute mit Stefan Niggemeier. Für deinen eigenen Blog stefanniggemeier.de bist du ja auch ausgezeichnet worden. Mhm. Auch da, du schreibst Geschichten, die dich anspringen und Leute kommentieren dann.
Genau.
Das ist auch für Leute, die sich mit Blogs nicht so gut auskennen. Es gibt dann diese Kommentare, Leute können sich ein Pseudonym zulegen.
Ja. Ja.
Manche sogar mehrere.
Ja. Man kann auch unter seinem richtigen Namen einfach schreiben. Das ist mir fast am liebsten. Wobei, ehrlich gesagt, es dann auch Leute gibt, die so lange mit Pseudonym kommentieren, dass die auch eine Persönlichkeit haben. Und dann ist es jetzt auch wurscht, ob man den richtigen Namen kennt.
Jetzt frage ich mich natürlich, ob du das so sagen kannst, weil du hast ja auch deine Schäfchen, die du liebst, die du kennst, die du beschützen möchtest und so. Aber nehmen wir mal einen fremden Blog. Wenn du so fremde Blogs liest und die Kommentare darunter, das können ja ganz unterschiedliche Sachen sein, auch qualitativ sehr unterschiedlich. Miley Cyrus hat ein zu enges Kleid an, dann schreiben die ersten drei noch über Miley Cyrus und die nächsten sagen dann, du bist doch doof und dann, nee, wo kommst du denn überhaupt her? Das kriegt ja schon manchmal eine ganz komische Anmutung, findest du nicht?
Ja. Also ich hasse das regelmäßig, also auch die Kommentare bei mir. Ich verfluche das regelmäßig, wenn eine Diskussion da, weiß ich nicht, völlig in die Irre läuft oder man merkt, also gerne genommen ist auch so der 200. Kommentator, der dann schreibt, ich habe zwar jetzt nicht gelesen, ob das vorher schon jemand gesagt hat, möchte aber Folgendes sagen, wo ich so denke, wenn es dir zu viel Arbeit war, 199 Kommentare zu lesen, wie groß glaubst du die Wahrscheinlichkeit, dass einer deinen 200. liest? Und trotzdem ist es einfach so angenehm, ein so direktes Feedback zu haben, Kritik zu bekommen, auch wenn sie nervt, Anregungen zu bekommen, Leute, die in ihrer Mehrzahl dann doch irgendwie konstruktiv sind und ja, und dafür muss man das ganze Nervige in Kauf nehmen.
Es gibt einige Leute darunter, die man in allen Blogs findet, die extrem spitzfindig sind, die sich sehr, sehr reinschrauben. Manchmal riecht man das Testosteron förmlich, finde ich. Das auch durchaus weibliche Blogger, Kommentatoren dann sicherlich oder Kommentatorinnen versprühen können. Das ist das, was mich so ein bisschen abschreckt. Also ich bin sowieso nicht jemand, der sich an so einem Kommentar groß beteiligen würde oder auf so einen Blog reagieren würde. Aber wenn ich auch aus Jobgründen mal das ein oder andere lese, bin ich schon oft erstaunt und frage mich, wo waren diese Meinungen früher? Wurden sie telefonisch an Freunde weitergegeben?
Naja, die klassische und zumindest halbrichtige Antwort ist natürlich am Stammtisch. Also das ist ja so der immer ein bisschen denunzierende Vergleich, dass das so eine Art Stammtisch auch ist, der da stattfindet. Ja, und weiß ich nicht, sonst hat man sich natürlich irgendwie selber vor sich hingegrummelt.
Ach komm, die Menschen haben doch, dann würden sie grummelnd durch die Straßen gehen.
Nee, ich merke, ich habe bei mir zum Beispiel wirklich gelernt, wie viele Kommentare ich inzwischen in dieses Kommentarfenster schreibe, wo ich mich über irgendwas aufgeregt habe und dann nicht abschicke. Ich formuliere das perfekt aus und zeig's irgendjemandem so richtig, was er für ein Depp ist. Und dann schaffe ich es inzwischen einmal durch, so mir das anzugucken und sagen, nee. Und es ist ehrlich gesagt, das reicht schon. Und ich glaube, so war das natürlich früher auch. Natürlich haben sich Leute über alles Mögliche aufgeregt, reingesteigert. Ich glaube, es fehlte sogar eher das konstruktive Element, was es heute haben kann. Dass du einfach auch Leute dazwischen hast, die dann eine wunderbare Diskussion führen, die wirklich Aspekte da reinbringen, die du vorher nicht hattest.
Schreibst du manchmal unter einem Pseudonym?
Nee. Nee, wir haben es bei Bildblog am Anfang gemacht, einfach weil wir dachten, es ist besser. Aber nö.
gut. Jetzt machen wir einen totalen Sprung, nämlich hin zum Eurovision Song Contest.
Ja.
Du hast selbst mal gesungen, du hast...
Nein, so darf man das nicht sagen.
Satellite hast du gesungen.
Ach so, ja, das habe ich, weil ich die Wette verloren habe.
Ja, also entschuldige mal, wie du gleich auf Contra gehst, das ist ja super, super. Nein, das kann man so nicht sagen. Du hast vorm Osloer Bahnhof gestanden.
Ich dachte, ich habe die sicherste Wette aller Zeiten, dass ich nämlich mit Lukas Heinser, mit dem ich dieses Videoblog vom Grand Prix gemacht habe, er hat gewettet, Satellite wird Platz 1 und ich habe gesagt, wird nicht Platz 1. Die Wettchancen waren für mich so dramatisch viel besser. Und dann, ja, das kann man sich jetzt angucken, nach ungefähr 3 Stunden Schlaf mit so kleinen Seeschlitzen stehe ich dann da peinlich berührt vom Osloer Bahnhof und singe. War auch der einzige Mensch, glaube ich, der zu dem Zeitpunkt immer noch nicht den Text auswendig kannte und deswegen vom Zettel ablesen
musste.
Aber
gar nicht so, ohne dir jetzt zu sehr schmeicheln zu wollen, gar nicht so schlecht. Und
für
auch gar
drei
nicht
Stunden
so,
Schlaf.
Ja, und ich finde auch, normalerweise hätte man sich ja dann so hihihi und nehmen Sie das nicht so ernst oder so. Nein, das ist ganz ernsthaft gemacht. Ja. Zum Eurovision Song Contest. Wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit. Wir spielen gleich Mary Rose. Mit welchem Lied?
Aufrecht gehen. Ihrem Grand Prix. Ihrem dritten Grand Prix-Beitrag für Deutschland.
Und was ist jetzt mit Aserbaidschan? Wann geht's denn überhaupt los?
Das ist Ende Mai und wir fliegen 2 Wochen vorher hin.
Und macht da was?
Machen wieder einen Blog.
So
machen
einen Blog.
Das Baku-Blog und ich bin gespannt, wie das klappt. Also wir haben es jetzt 2 Jahre gemacht, wir haben das Oslog und das Duslog gemacht. Mhm. Dieses lustige Sprachspiel funktioniert leider nicht mehr, deswegen ist es jetzt einfach das Baku-Blog.
Backblock, wenn nicht gut.
Ich hatte die ganze Zeit an Torten und Brötchen gedacht beim Backblock.
Das ist super.
Und, ja, nee. Die gefiel uns irgendwie nicht. Und wir müssen mal schauen, wir haben eigentlich ist das ein sehr gut gelauntes Videoblog. Und ich glaube trotzdem, dass man in Aserbaidschan nicht daran vorbeigehen kann, dass es extrem heikel ist, in einem solchen Land diesen Wettbewerb veranstalten zu lassen, der für das Regime in Aserbaidschan einfach eine PR-Veranstaltung werden soll. Und ich glaube, es lohnt sich, mit daran zu arbeiten, dass das nicht gelingt.
Indem man was tut? Grenzen überschreitet und guckt, was passiert?
Ja, ob wir dann so mutig sind, weiß ich nicht. Aber überhaupt einfach mal nach links und rechts gucken, was passiert denn da? Was gibt es für Aktionen von der Opposition? Also es gibt da viele Leute, die versuchen, diese Aufmerksamkeit zu nutzen. Und ich glaube, es hilft schon, davor die Augen nicht zu verschließen und da einfach auch drauf aufmerksam zu machen. Und ich glaube tatsächlich in irgendeiner Weise einzutreten für Meinungs- und Pressefreiheit. Also ich fand das ganz unwürdig. Der Düsseldorfer Oberbürgermeister war jetzt da bei der Schlüsselübergabe und hat vorher schon gesagt, er wird natürlich das Thema überhaupt nicht ansprechen, Meinungsfreiheit in Aserbaidschan. Er ist doch nicht der deutsche Außenminister. Das ist doch nicht seine Aufgabe. Und diese Art von, weiß ich nicht, Anpassung und Feigheit, das finde ich wirklich unwürdig. Und das ist, finde ich, das Mindeste, dass man einfach sagt, wir stehen dazu, dass wir sagen, das ist nicht nur ein merkwürdiger Spleen von uns, dass wir Meinungsfreiheit wichtig finden, sondern das ist einfach ein universelles Recht.
Und wie wollt ihr das da zum Ausdruck bringen?
Mal schauen, indem wir also erstmal dahin fahren und die Augen aufhalten.
Was heißt das denn?
Na, wir sind da ja vor Ort und wir können ja gucken, mit welchen Leuten man sich trifft. Ich war jetzt schon mal im Januar vor Ort und habe mich da dann auch einfach nicht nur getroffen mit den netten Leuten vom aserbaidschanischen Fernsehen, sondern mit Regierungskritikern, die zum Beispiel letztes Jahr feststellen mussten, dass plötzlich ihr Büro abgerissen war von einem Tag auf den anderen. Mhm. Also im Grunde einfach Journalist sein. Das ist zugegebenermaßen, bei unserem Videoblog wird es ein bisschen schwierig, weil es jetzt nicht so eine reine journalistische Form ist, sondern das darf schon Spaß machen. Ich glaube aber, dass sich das vermischen lässt, dass man trotzdem nicht irgendwie mit Scheuklappen da rumrennen muss.
Die müssen halt alle, die Sänger bei den Proben und die Journalisten, ihr müsst alle T-Shirts tragen, auf denen vorne auf Englisch und auf der Rückseite auf Aserbaidschanisch steht, wir sind für die Pressefreiheit. Sodass jedes verdammte Foto, wie so ein Kirchentagsfoto, das war doch auch, weißt du noch, dieses lila Ding, dieser weißen... Ja, genau.
Also die Möglichkeiten gibt es ja genug und man muss dafür, glaube ich, jetzt nicht irgendwie da die Revolution anführen wollen, aber ja, einfach dafür eintreten, was uns eigentlich wichtig ist.
Welche Sprache spricht man in Aserbaidschan?
Aseri, Aserbaidschanisch. Das ist
das wirklich so?
Die sind sie auch sehr stolz drauf, ist also mit dem Türkischen verwandt, ist aber eigenständige Sprache.
Okay. Ich rate dir nur eins, wenn du da bist, aufrecht gehen. Aufrecht gehen, aufrecht stehen. Schön, dass du uns ein bisschen erzählt hast. Stefan Niggemeier, heute zu Gast in der Hörbar. Du kannst dich jetzt noch verabschieden von den Hörern.
ja, dann.
Du wolltest deine Eltern noch grüßen, die das vielleicht hören. Nein, du wolltest es nicht, aber es klang vorhin so.
Die hören das doch auch, wenn ich sie nicht grüße. Das ist jetzt auch uncharmant. Also ich grüße meine Eltern, die wahrscheinlich ein bisschen verblüfft sind, was alles aus meiner, wie ich mich an meine Kindheit erinnere.
Sie haben nicht alles falsch gemacht. Liebe Nein. Grüße und ja, Ihnen noch einen schönen Sonntag. Bis nächste Woche. Tschüss.
Radio 1. Hörbar Rust.